Deutschlandfunk, Kultur heute.
Immer wieder wird davon gesprochen, dass die Grenze zwischen Ost und West in den Köpfen der Menschen noch da sei. Im Großen, also zwischen West- und Osteuropa, aber vor allem im ehemals geteilten Deutschland. Dass es da ein jeweils anderes Denken gäbe und man sich gegenseitig misstraue. Über die Symptome wird häufig gesprochen und über die Ursachen nachgedacht. Und das Institut für Zeitgeschichte widmet sich seit einiger Zeit einem Projekt, das möglicherweise auch Ursachen für die gefühlte immer noch Spaltung zwischen Ost und West aufweisen könnte. Über dieses Projekt habe ich vor der Sendung mit dem Wirtschaftshistoriker Dirk Hoffmann gesprochen, denn er erforscht die Geschichte der Treuhandanstalt, die ab dem 1. Juli 1990 das Eigentum der volkseigenen Betriebe der ehemaligen DDR in die Zukunft führen sollte, also von der Plan in die Marktwirtschaft. Das liegt nun also rund 30 Jahre zurück. Meine erste Frage an Dirk Hoffmann: Warum dieses Projekt jetzt?
Es gibt immer wieder öffentliche Debatten über die Rolle der Treuhandanstalt und die Privatisierung der volkseigenen Betriebe der früheren DDR. Im vergangenen Jahr, Ende letzten Jahres, hatte die damalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Frau Gleike, eine Studie präsentiert von zwei Wissenschaftlern, die sich mit den Wahrnehmungen der ostdeutschen Bevölkerung genau zu dieser Thematik beschäftigt haben und dabei eben auch noch einmal in Erinnerung gerufen, wie differenziert einerseits die Betrachtungen der Menschen in Ostdeutschland zu dieser Thematik sind, aber wie tiefgreifend doch nach wie vor die Verunsicherung auch mit dieser Thematik sich verbindet.
Das, was ja, glaube ich, letztendlich doch immer mit der Treuhand fällt, das Wort, das ist Ausverkauf. Ist das auch etwas, das Sie jetzt bestätigt sehen durch das, was Sie schon einsehen konnten? Das Projekt läuft ja noch. Ist das gerechtfertigt, dass da immer wieder das Wort Ausverkauf fällt? Ausverkauf der DDR?
Also wir befinden uns mit unserem Forschungsprojekt noch am Anfang der Aktenrecherche. Insofern wäre es sicherlich verfrüht, hier Ergebnisse schon präsentieren zu können. Aber ich glaube, eins kann man auch schon festhalten, dass die pauschale Verurteilung als Ausverkauf sicherlich zu kurz greift. Das hängt zum einen damit zusammen, dass die Treuhandanstalt keine genuin westdeutsche Erfindung war, sondern zunächst einmal von Bürgerrechtlern, von ostdeutschen Bürgerrechtlern im Herbst 1989 bzw. Anfang 1990 entwickelt worden war und stark damit zusammenhing, dass zu diesem Zeitpunkt die DDR an Stabilität verloren hat, dass sie an Vertrauen in der ostdeutschen Bevölkerung verloren hat und sich Bürgerrechtler Gedanken gemacht haben, was passiert eigentlich mit der volkseigenen Wirtschaft in der damals noch existierenden DDR, wenn die DDR nicht mehr existiert. Und dazu hat dann insbesondere beispielsweise Wolfgang Ullmann, das war einer der führenden Köpfe, der in dem Bereich dann auch tätig gewesen war, die Idee entwickelt, eine Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung dieses volkseigenen Vermögens aufzusetzen. Das war sozusagen die Geburtsstunde dann.
Ja. Aber man kann doch trotzdem sagen, dass die Ideen auch von Wolfgang Ullmann letztendlich überhaupt nicht aufgegangen sind, oder? Also es gab im Endeffekt ein Defizit von, ich glaube, 230 bis 250 Milliarden D-Mark. Ja. Und eigentlich war ja davon ausgegangen, dass es einen Gewinn von 600 Milliarden D-Mark geben würde. Das sind ja schon Dimensionen, die auch zeigen, dass da mit einer, vielleicht auch mit einer gewissen Naivität an das Projekt gegangen worden ist, die vielleicht auch zu diesem Desaster geführt hat, oder?
Ich glaube, wichtig bei der Beurteilung ist auch, dass wir uns sozusagen in die Welt der damaligen Akteure hineinversetzen und sozusagen deren Erfahrungsschatz versuchen zu rekonstruieren. Also was konnten sie wissen? Welche Alternativen haben sie diskutiert? Vor welchen Zwangslagen standen sie? Welche Handlungsspielräume hatten sie? Und die sehen sozusagen damals sehr wahrscheinlich anders aus, als wir das heute im Nachhinein mit der Erfahrung von fast 30 Jahren sozusagen dann bilanzieren. Da waren so viele Faktoren noch unsicher, die sozusagen auch für die Bürgerrechtler nicht abzuschätzen waren. Insofern greift es, glaube ich, zu kurz, ihnen jetzt ex post Naivität dann vorzuwerfen.
Zumal es ja auch kein historisches Vorbild gab, oder? An dem man sich hätte
orientieren. Das ist richtig. Können. Das muss auch betont werden, dass es hier sozusagen mit einer einzigartigen historischen Situation wir es zu tun haben. Die Transformation einer Volkswirtschaft von einem planwirtschaftlichen in ein marktwirtschaftliches System ist sozusagen beispiellos und es gab keinerlei Vorbilder, an denen man sich messen konnte, an denen man sich orientieren konnte, die man als Blaupause hernehmen konnte. Natürlich haben Wirtschaftsexperten auch vor dem Fall der Mauer sozusagen die Wirtschaftskraft der ostdeutschen Wirtschaft eingeschätzt und versucht zu beurteilen und haben da auch schon durchaus darauf hingewiesen, dass die Arbeitsproduktivität also deutlich geringer sei als etwa in westlichen Industrienationen, was sie vor allem auf die Fehler des planwirtschaftlichen Systems eben auch zurückgeführt haben.
Also ich glaube, das, was heute davon übrig geblieben ist oder der Blick von heute auf die Treuhandanstalt, ist, glaube ich, schon vor allen Dingen im Osten, aber sicherlich auch im Westen, das Bild, das, was ich eben schon mal gesagt habe, die DDR, dass es da einen Ausverkauf gab, dass letztendlich da der Finanzkapitalismus eingefallen ist und sich die besten Stücke geholt hat. Es gab sehr viele Arbeitslose dann danach. Und es ist ein tiefes emotionales Misstrauen gegen die Marktwirtschaft, aber ich glaube auch gegen die Demokratie entstanden. Inwiefern spürt man das heute noch? Inwiefern sind die Folgen dieser Geschichte der Treuhand heute noch wichtig?
Alles, was sozusagen schiefgegangen ist, vermeintlich schiefgegangen ist, in der subjektiven Wahrnehmung wird sozusagen auf diese Behörde und Anstalt projiziert. Wobei es hier auch Unterschiede gibt, also generationelle Unterschiede. Es gibt natürlich Unterschiede in Ost und West. Also viele jüngere Westdeutsche verbinden sozusagen mit dem Begriff Treuhandanstalt nur noch sehr wenig. Aber im Erfahrungsschatz sozusagen vieler ostdeutscher Bürgerinnen und Bürger, die zu DDR-Zeiten sozialisiert worden sind, die da ihr Arbeitsleben verbracht haben, war das natürlich ein tiefer Einschnitt. Und die Veränderungen, die Verluste, die damit einhergingen, also Arbeitsplatzverlust etc., all das wird sozusagen ursächlich mit dieser Treuhandanstalt in Verbindung gebracht. Aber es ist eben eine verständliche, aber sehr kurzsichtige sozusagen Kausalkette, die da geschlossen wird, weil die Treuhandanstalt sozusagen nicht im luftleeren Raum agiert hat. Also wir hatten auf den Beginn der Treuhandanstalt, waren wir kurz zu sprechen gekommen, dass es eben keine westdeutsche Erfindung war, sondern eine ostdeutsche, insbesondere bei den Bürgerrechtlern.
Und gut, aber es waren zwei Westdeutsche, die letztendlich da als Direktoren fungiert haben, Detlef Carsten Rohwedder und danach Birgit Breuel.
Das ist richtig. Ich glaube, die Tätigkeit der Treuhandanstalt, die ja relativ kurz war, also von 1990 bis 1994, als dann Birgit Breuel öffentlichkeitswirksam dann das Schild der Treuhandanstalt beim späteren Finanzministerium dann auch abmontiert hat, ist relativ kurz. Und in dieser Zeit ist also sehr viel passiert. Nicht nur ein Großteil der Betriebe sind da privatisiert worden, sondern die ganzen Folgeprozesse sind da sozusagen angestoßen worden. Ein wichtiger Einschnitt, über den wir noch nicht gesprochen hatten, war sicherlich auch die Einführung der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion und die Übernahme der D-Mark in den späteren ostdeutschen Bundesländern zu dem Kursfaktor 1:1. Und das wurde sozusagen von vielen Ostdeutschen auch gefordert. Sie forderten sozusagen die Einführung der D-Mark.
Aber die Betriebe konnten sich das eigentlich nicht leisten, oder?
Das war sozusagen der Punkt, den viele sozusagen nicht im Blick hatten oder auch haben konnten. Das ist jetzt auch nicht als Vorwurf gemeint, sondern das sollte man so konstatieren, dass das sozusagen relativ widersprüchlich auch war. Die Folge war in der Tat, dass viele Betriebe das nicht verkraftet haben. Sie konnten sozusagen die Umstellung der Löhne, Gehälter 1:1 so nicht finanzieren. Darüber hinaus wurden ja auch die Schulden umgewidmet oder übertragen in den D-Mark-Kurs. Und auch das konnten viele ostdeutsche Betriebe nicht schultern, die also ein fehlendes Eigenkapital hatten, eine sehr geringe Eigenkapitaldecke und sozusagen darunter dann auch nicht nur litten, sondern auch großteils auch schließen mussten. Und das sind sozusagen Prozesse, die jetzt mit der Treuhandanstalt zunächst einmal nichts zu tun haben, sondern sozusagen mit der Währungsumstellung, mit den Transformationsprozessen, die von der ostdeutschen Bevölkerung mehrheitlich so auch gefordert oder gewünscht worden waren.
Aber als Historiker schauen Sie ja schon auch immer, was hat die Geschichte mit dem Leben, das wir jetzt führen, mit unserer Welt, in der wir jetzt leben, mit der Politik, die wir machen, zu tun. Was erhoffen Sie sich denn von der Akteneinsicht? Also vielleicht auch irgendwie einen positiveren Entwurf für die Zukunft, also dass diese Spaltung, die es ja offenbar auch tatsächlich immer noch gibt, irgendwie dann doch zu beheben sei, indem man die Geschichte der Treuhand nochmal aufarbeitet?
Also zunächst einmal geht es darum, erstmals auf Aktenbasis zu rekonstruieren, wie diese Behörde, wie die Treuhandanstalt gearbeitet hat und darüber hinaus, wie dieser Privatisierungsvorgang abgelaufen ist. Und dabei kristallisiert sich also immer stärker jetzt auch schon in unseren Studien heraus, dass wir es doch mit einer Vielzahl von Akteuren zu tun haben, dass es notwendig ist, die Geschichte der Treuhandanstalt eben einzubetten in einen größeren Kontext und zu versuchen, sie zu historisieren und einzubetten in das politische Kräftefeld der Bundesrepublik beziehungsweise dann auch später dann der Berliner Republik. Also mit anderen Akteuren meine ich beispielsweise natürlich die Bundesministerien zunächst einmal, das Bundeskanzleramt, das Bundesfinanzministerium als aufsichtsführende Behörde, das Bundeswirtschaftsministerium, aber auch die Landesregierungen, die Ende 1990 gebildet worden waren und die ab Anfang 1991 immer mehr als Akteur auch zutage traten und beispielsweise auch über die Ministerpräsidenten im Verwaltungsrat der Treuhandanstalt vertreten waren. Also es ist ein sehr großes Geflecht an unterschiedlichen Akteuren, die wir hier feststellen können. Und das genau auszuloten und zu gewichten, das wird Aufgabe unseres Projektes sein. Und darüber hoffen wir uns halt auch weiterführende Kenntnisse über diesen Transformationsprozess.
sagt der Historiker Dirk Hoffmann über die immer noch präsenten Nachwirkungen der Treuhandanstalt. Das Forschungsprojekt ist auf 4 Jahre angelegt.